Liebe FWGler, liebe Kreuzkirche, was würde Seehofer dazu sagen, dass du eben Merkel mit Jesus verglichen hast? Aber einsteigen möchte ich mit einer ganz anderen Frage. Warum sind Wetterfrösche so populär? Sven Plöger ist ja fast so bekannt wie die Kanzlerin. Und manche meinen, dass Frau Kleinert mehr Einfluss auf das Wetter hat als Frau Merkel auf die türkische Innenpolitik. Aber wer weiß. Das Spannende sind ja diese Wetterkarten, Isobarenkarten. Sie sind der Versuch, die endlose Reihe von Hoch- und Tiefdruckgebieten mit ihren jeweiligen Besonderheiten vorherzusagen. Dass man sich darauf einstellen kann, wenn man schon nichts ändern kann. Also langfristig ändern wir das Klima, das ist ein anderes Thema, aber kurzfristig? Und ich frage mich, wie würde die Wetterkarte meines Lebens aktuell aussehen? Wie sieht die deines Lebens aus? Wo steckst du gerade drin? So ein ruhiges, inneres Herbsthoch, wie wir es jetzt gerade erlebt haben, oder ein stürmisches Islandtief? Was prägt dein Leben? Viele Menschen erleben oder empfinden ihr Leben so als eine nicht vorhersagbare Folge von Hoch- und Tiefdruckgebieten, von guten und schlechten Zeiten und Erlebnissen. Leben wie Kowalski aus Castrop-Rauxel. Kennt ihn hier jemand? Kennt hier keiner? Dann muss ich euch das erklären. Ich komme hier aus dem Ruhrgebiet. Zwei Freunde unterhalten sich nämlich über Kowalski. Sagt der eine: Hey, hast du mitbekommen, dass der Kowalski neulich aus dem Flugzeug gefallen ist? Auf der andere: Oh, das ist schlecht. Wieder der Erste: Nein, nein, er hatte einen Fallschirm. Der Zweite: Ja, das ist gut. Der Erste wieder: Der Fallschirm hat sich nicht geöffnet. Oh, das ist schlecht. Nein, nein, da war ein Heuhaufen. Oh, prima, das ist gut. Nein, nein, da war eine Mistgabel drin. Oh, Mist. Nein, er hat sie nicht getroffen. Gut. Er hat den ganzen Heuhaufen verfehlt. Richtig, richtig schlecht. Funktioniert das so, Leben so? Es kommt halt, wie es kommt. Ist das Leben ein ständiges Getriebenwerden oder eine schicksalhafte Folge von Ereignissen oder eine Folge von kleinen und großen Entscheidungen, die jeder von uns trifft? Okay, sagt jetzt vielleicht jemand, entschuldige mal, aber ich habe mich ganz und gar nicht dazu entschieden, krank zu sein oder arbeitslos. Ich habe mich auch nicht für das Desaster entschieden, das ich in meiner Familie erlebt habe. Das als meine Entscheidung zu bezeichnen, ist schon dreist. Okay, wenn du mir das so sagst, ich nehme das gerne an und muss dir recht geben. Wir könnten nicht alles bestimmen, was so auf uns zukommt. Keiner konnte entscheiden von uns, ob er in Syrien, etwa in Aleppo, zur Welt gekommen ist oder hier und in welcher Familie. Und vieles kommt im Laufe des Lebens einfach auf uns zu. Aber natürlich entscheiden wir, und das weiß ja auch jeder, wie wir darauf reagieren, was wir damit anfangen. Wie reagiere ich etwa auf Stress? Wie reagiere ich im Streit? Was passiert, wenn wichtige Lebensentscheidungen so auf mich zukommen? Meine These ist, das Leben bricht nicht einfach so über uns herein, sondern ist eine Folge von Entscheidungen, die ich treffe. Und wenn ich versuche, sie zu vermeiden, treffe ich sie natürlich auch. Mancher Verliebte, der sich um die Entscheidung, seine Angebetete anzusprechen, gedrückt hat oder sich nicht getraut hat, hat das hinterher bedauert. Und doch ist es natürlich gar nicht so einfach. Wir können ja noch weiter fragen, sind wir überhaupt frei, uns zu entscheiden? Auf welcher Grundlage, auf welchem Fundament treffen wir die Entscheidung? Das ist noch eine andere Frage. Wenn ich auf festem Boden stehe, erreiche ich eine Stange in 2 Meter Höhe lässig. Notfalls springe ich ein bisschen. Wenn ich im Wasser schwimme, nicht. Mir fehlt der Boden, mir fehlt das Fundament. Wie gewinnen wir ein festes Fundament im Leben, das den Stürmen standhält, die ja in absolut jedem Leben aufziehen. Wir unterscheiden uns als Menschen weniger durch die Tatsache, ob wir es leicht oder schwer haben, als dadurch, wie wir in der Lage sind, damit umzugehen. Resilienz, sagen dazu die Psychologen. Und dazu brauchen wir ein Fundament. Ich rede heute von dem Fundament, das der Glaube an Jesus Christus bedeutet, angeregt, inspiriert auch von dem Sinnenpark, der ja das Leben dieses außergewöhnlichen Jesus von Nazareth vorstellt. Und sicher sind einige Besucherinnen und Besucher des Sinnenparks heute hier, wollen vielleicht mehr davon erfahren. Und da sage ich mal als erstes, wenn wir sagen, ich glaube an Jesus Christus, meinen wir damit eine Vertrauensbeziehung. Vertrauen kann man natürlich nur zu einer lebendigen Person aufbauen. Wir glauben, dass Jesus Christus lebt. Wir können ihm vermittelt durch seinen Geist begegnen. Und wenn das geschieht, wenn wir ihm begegnen, wenn wir etwas von ihm mitbekommen, ist die Zeit reif für eine Entscheidung, eine sehr grundsätzliche, eine sehr kostspielige Entscheidung, die dann unser Leben verändert, wie immer wir sie fällen und die möglicherweise Taten nach sich zieht, die ganz kraftvoll sind. Wer ist dieser Jesus für mich? Was bedeuten mir seine Worte? Jesus packt es in eine Geschichte, Matthäus 7. Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt, wird es aus allen Fugen geraten und krachend einstürzen. Die Geschichte ist universal gültig, erschütternd real und tiefgründig. Sie erzählt von der menschlichen Natur. Jesus legt ja in dieser Parabel zwei Geschichten nebeneinander. Wir schauen uns die Unterschiede und Überschneidungen an und das ist ja hier sehr, sehr einfach. Und normalerweise zeige ich Sätze an der Leinwand, mache ich heute auch, aber heute will ich was malen, obwohl ich der schlimmste Maler der Welt bin. Als ich das letzte Mal versucht habe, hielten einige das für Pop-Art. Der erste Punkt in der Geschichte ist, jeder baut sein Lebenshaus. Oh, das ist schief, egal. Sein Lebenshaus, so, ich mache das mal wie ein Kindergartenkind, zwei Fenster, eine Tür und immer dieser merkwürdige Schornstein da oben, aus dem es raucht. Jeder baut sein Lebenshaus und das kann man dann schön anschauen, so ungefähr bis zur Stelle, wo der Eingang ist, bis zum Erdgeschoss. Ist der Rohbau fertig, kann man ja das Fundament nicht mehr sehen. Das ist ja an dieser Geschichte gerade das Fatale. Ob du das klug oder wenig weise anstellst, du baust an deinem Haus. Und du triffst dabei viele Entscheidungen. Du kannst entscheiden, tausend Sachen, ob du eine Freundschaft pflegst oder nicht, ob du ein Buch liest, es zur Seite legst, ob du eine getroffene Entscheidung durchziehst oder wieder umfällst. Du kannst dich entscheiden, eine Fertigkeit zu erlangen oder es gar nicht erst zu versuchen, etwas zu tun oder zu lassen, etwas wegzugeben, etwas zu behalten, Fakten ins Auge zu sehen oder davonzulaufen. Jeder baut sein Haus und das alles sind Steine darin und das kann kein anderer für dich tun. Und das klingt so einfach und trotzdem nehmen viele diese einfache Wahrheit nicht ernst, weil es auch eine Belastung ist für sie. Sie fürchten sich vor der Verantwortung, die diese Freiheit, sein eigenes Haus zu bauen, ja mit sich bringt. Und viele Menschen versuchen dann, Entscheidungen schlicht zu umgehen oder zu delegieren. Das heißt also, andere dafür verantwortlich zu machen. Die Eltern, den Ehepartner, den Chef. Hier liegt übrigens auch der Erfolg von Kirchen und Sekten, die sehr autoritär funktionieren. Viele Leute wollen gerne jemand haben, der ihnen die Entscheidungen ihres Lebens abnimmt, zumindest die Verantwortung dafür. Manche sind es auch einfach leid, dauernd tausend Entscheidungen zu treffen. Wir gehen in ein Restaurant und können uns nicht entscheiden, weil die Auswahl so gigantisch ist. Wir gehen in einen Supermarkt, wir müssen in Minuten hunderte Entscheidungen treffen. Wir fahren in den Urlaub. So viel ist machbar. Was sollen wir aber tun? Es gibt so viele Möglichkeiten. Wie viele Menschen sind heute ganz unsicher geworden und dann kommt eine Gruppe, hat ganz einfache Antworten und sagt, komm doch einfach zu uns, wir entscheiden für dich. Das wirkt anziehend auf Menschen, die mit den vielen Entscheidungsmöglichkeiten einfach überfordert sind. Und doch ist klar, auch so eine Entscheidung, andere entscheiden zu lassen, sind Steine in deinem Lebenshaus. Auch die Entscheidung, Entscheidungen nicht zu treffen. Ein Gespräch, das dringend nötig wäre und das du nicht führst, wird auch zu einem Teil deines Lebenshauses. Ganze Familien zerbrechen daran. Und das Leben zerfällt. Ein tiefes Leben, ein Leben mit Bedeutung, ist für Menschen unerreichbar, die sich nicht entscheiden wollen. Niemand schlittert in eine starke Persönlichkeit hinein. Niemand rutscht in ein tiefes, lebendiges Glaubensleben und Gebetsleben. Niemand fällt halb aus Versehen in den christlichen Glauben so rein. Und niemand gerät in eine tiefe Gemeinschaft. Niemals. Wir alle bauen unser Haus und niemand wird das für uns tun. Auch Gott wird das nicht für dich tun. Niemand kann das. Du baust dein Haus oder sie bauen ihr Haus. Und jeder Mensch, das Lebenshaus eines jeden Menschen, muss Stürmen widerstehen. Das ist das, was noch ein bisschen schwieriger zu zeichnen ist. Aber ich habe heute beschlossen, ich blamiere mich gnadenlos. Das sind nämlich die Gewitterstürme, die da aufziehen, ja? Ganz riesig groß und es knallt auch. Das ist ziemlich ungünstig, denn diese Schwierigkeiten und die Probleme, die so im Leben kommen, die fragen uns vorher gar nicht, ob sie kommen sollen. Was gibt's nicht alles? Die einen haben zu viel Arbeit, die anderen haben zu wenig Arbeit, die anderen haben gar keine Arbeit. Wer hat schon genau richtig viel Arbeit, ja? Wer von euch? Beziehungskrisen, Verletzungen, Schuld, wer kann dem entgehen? Und dann bricht eins fix drei der Sturm los. Und schauen wir uns nochmal Vers 25 an, das ist die Zusammenfassung für das erste Haus. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, Haus 1. Jetzt die Zusammenfassung, Vers 27, Haus 2. Dann, wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und Sturm das Haus umtobt. Fast dieselben Worte. Das ist kein Zufall. Denn was Jesus hier erzählt, ist keine Geschichte darüber, wie wir die Stürme des Lebens vermeiden können. Jesus erzählt nicht von einem Mann, der dort lebt, wo es warm ist und jeden Tag sonnig, wie in Gonsenheim. Jesus erzählt auch nicht von einem, der da lebt, wo es kalt ist und hässlich, wie in... Habe ich jetzt nicht gesagt. Wisst ihr, was die im Ersten gesagt haben? Finden. Nicht Umstände bestimmen unser Leben. Wir haben so eine Art zu denken, dass Umstände unser Leben bestimmen und dass unser Leben gut wird, wenn wir unser Lebenshaus nur an einer Stelle bauen, wo es möglichst nur laue Lüftchen gibt. Aber dieser Ort ist nicht existent. Stürme kommen. Sie sind unverschämt. Sie hauen uns einfach um. Und das ist die harte Weisheit des Lebens. Manche Stürme haben wir vielleicht sogar mit verursacht, indem wir unser Lebensklima geschädigt haben, Treibhausgase der Seele. Manchmal können wir auch einfach nichts dafür. Und dann kommt uns der Gedanke, was für ein gutes Leben wir doch führen könnten, wenn nur die Umstände entsprechend wären. Also ihr Lieben, wenn ich nur ein bisschen mehr Geld hätte, ja? Wenn ich etwas attraktiver wäre, bitte. Oder wenn ich einen Ehegatten hätte, der endlich mal meine Wünsche erfüllt. Oder wenn ich doch mehr gesehen und geschätzt würde in der Gemeinde. Wenn ich endlich in Rente wäre und wenn es dann noch Rente gäbe. Endlose Konjunktive und manche Gebete, manche Gebetszeiten von frommen Leuten sind voll davon. Jesus hatte bekanntlich nichts davon in seinen Gebeten. Umstände beeinflussen uns. Sie können uns bis hin zu einem Trauma zufügen. aber sie bestimmen nicht unser Leben, sie bauen nicht unsere Häuser und sie formen nicht unsere Seelen. Wisst ihr eigentlich, was der biblischen Botschaft zufolge der letzte und größte Sturm ist, dem unser Lebenshaus droht, dem es trotzen muss? Es ist das Gericht Gottes. Und dort werden wir nicht nach den Umständen unseres Lebens befragt, sondern Gott fragt uns nach den Entscheidungen unseres Lebens, die wir angesichts der Umstände getroffen haben. Das heißt, Gott hat alles eingesetzt, dass wir überhaupt eine Entscheidung haben. Da setzt es doch noch an, noch viel früher. Ohne seinen Tod und die Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus hätten wir keine freie Wahl, etwa mit Gott zu leben. Wir hätten höchstens die Wahl, wie wir leben, bevor wir ohne ihn abtreten müssten und vergehen. Aber jetzt haben wir die Wahl und Gott schaut, was wir damit anstellen. Wenn man jetzt fragt, was der Sinn ist dieser ganzen Stürme im Leben, gibt sicherlich nicht einen. Und das ist auch nicht einfach zu sagen. Aber sie decken auf jeden Fall die Fundamente des Lebens auf. Ein Fundament ist ja nicht das Schmuckstück des Hauses. Ja? Stellt euch vor, wir treten so ein schönes neues Haus und wir schauen so zu der Hausfrau und zu dem Hausherrn hoch und sagen, wow, du hast ja ein tolles Fundament gelegt für dein Haus. Ja? Niemand bemerkt das überhaupt, bis der Sturm kommt. Und das ist der dritte Punkt in der Geschichte. Jeder entscheidet über seine Basis oder das Fundament seines Hauses. Unseres steht übrigens in einer Straße, die heißt Am großen Sand. Dumm gelaufen. Die beiden Konstanten der Geschichte sind, jeder baut sein Haus und muss den Stürmen widerstehen. Der springende Punkt ist, wo ist das Fundament und wie ist das Fundament? Die grundlegende Basis, auf der alle anderen Entscheidungen des Hausbaus gründen. Und jetzt geht es mir nicht um eine schöne Theorie, ja? Die gibt es viele. Was ich so sage, was mein Fundament sein sollte oder sein könnte oder würde, wenn. Es geht darum, was es tatsächlich ist, wenn einer mal nachguckt, wenn einer mal gräbt. Woran erkennt man das, bevor das ganze Haus einstürzt, dann hat man es auch erkannt. Woran erkennt man es? Es gibt ein paar Testfragen. Wohin geht deine Lebensenergie? Was hat Priorität in deiner Zeitplanung? Ach, wisst ihr, ich habe keine Zeit, ich kann es nicht mehr hören, was ein Schwachsinn. Wohin geht die Priorität in deiner Zeitplanung? Und beim Geldausgeben? Was bringt deine Emotionen so richtig in Wallung? Und was berührt dein Herz? Da ist das Fundament. Es wird nicht an unseren Worten, sondern an unserem Lebensstil sichtbar. Und jeder Mensch hofft und viele beten, dass das Fundament hält, wenn die Stürme kommen. Worauf gründet dein Leben mit seinen Entscheidungen wirklich? Bitte sei da ganz ehrlich zu dir selbst. Wird diese Basis voraussichtlich halten? Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Doppelgleichnis schauen. Worin liegt das Problem von dem Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat? Jesus sagt nicht, dass er einen offensichtlichen Dachschaden hatte, der zu diesem sandigen Fundament führte, sondern er sagte, dass er innerlich verdreht war. So kann man das Wort übersetzen. Oder bei euch steht vielleicht auch unvernünftig. Er war unvernünftig und davon verstehen wir doch was. Also als Eltern zumindest. Also wenn unsere Kinder was Dummes tun, ja, das kommt ja vor. Ich habe es nicht ganz vergessen, das kommt vor, ja. Und dann werden Eltern immer wieder dieselbe Frage stellen. Was werden sie fragen? Warum? Warum hast du das Fahrrad nicht abgeschlossen? Warum hast du das Smartphone zum Spielen ins Planschbecken mitgenommen? Und Kinder haben gewöhnlich immer dieselbe Antwort. Vielleicht wisst ihr das jetzt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist so, als ob ihnen jemand vor der Geburt schon erklärt hätte, also du wirst häufig gefragt werden, warum, kleiner Andreas, die einfachste Standardantwort dafür ist, ich habe keine Ahnung. Und natürlich wissen sie es nicht. Und wenn sie irgendeinen vernünftigen Grund gesucht hätten, hätten sie ihn ja nicht gefunden, hätten es vielleicht auch gelassen. Für Kinder ist das auch in Ordnung. Aber wenn man den erwachsenen Unvernünftigen fragen würde, hey, warum baust du dein Haus eigentlich auf Sand? Was denkt ihr, was der antwortet? Keine Ahnung. Kam halt so. Ist halt so passiert. Und so baut kein Mensch sein Haus mit Absicht auf Sand. Das ist das große Fragezeichen. Kein Architekt sagt, oh, super, ein sandiger Bauplatz, ich baue mal hier, wird einstürzen. Keine Ahnung, warum das passiert. Kein Kind sagt zu sich selbst, ich glaube, ich werde mal korrupt und mies, wenn ich groß bin. Jesus hat sich ja mehrfach an Zolleinnehmer gewandt. Das waren ziemlich korrupte, total unbeliebte Gestalten. Im römisch besetzten Israel galten sie als Kollaborateure. Also nicht an die ehrenwerten Gestalten denken, die wir heute an Flughafen sehen. Wie wird man so einer? Kein Kind sagt für sich, ich wähle die Ablehnung, die Demütigung von guten Leuten, die ich am meisten liebe. Ich werde sicherstellen, dass keine ehrenwerte Frau mich jemals heiraten wird. Ich werde dafür sorgen, dass nur solche Leute noch mit mir zu tun haben werden, die mich noch weiter nach unten ziehen, moralisch und geistlich. Ich werde sicherstellen, dass mein Gewissen zerstört wird. Ich werde mich lösen von Gott und seinen Leuten. Ich beantrage ein Leben in Einsamkeit und Selbstmitleid. Ich suche eine Ewigkeit auf dem Flughafen. Keiner wählt sich das aus. Auch Zachäus nicht. Der ist halt so da reingerutscht. Er hat einfache Entscheidungen getroffen, wenn ihn die schweren zu viel gekostet hätten. Er wählte den Weg des zunächst geringsten Widerstandes, bis es ihm so logisch erschien. Er gewöhnte sich an den Betrug, bis sein Gewissen abgenagt war. Er wurde hart gegenüber dem Leiden seines eigenen Volkes, bis er sein eigenes Herz gar nicht mehr erreichte. Irgendwann dachte er, jetzt habe ich keine Wahl mehr. Und so ist das. Er hat sich nie vorgenommen, so zu werden. Es passiert einfach so. Und versteht ihr, so geht das im Leben. Niemand setzt sich in Ruhe hin und plant ein Desaster. Niemand nimmt sich vor, irgendwie auch nur mittelmäßig dahin zu vegetieren. Nicht mal das nimmt man sich vor. Kein Paar, das vor dem Traualtar steht, plant die Schmerzen einer Scheidung voraus. Ich habe noch keins getroffen. Niemand investiert seine Hoffnung dahin, eine bittere, überempfindliche, grollende Person zu werden, auf dem Sofa zu sitzen und übel zu nehmen. Niemand klickt sich in eine Sexseite im Internet, um hoffnungslos abhängig davon zu werden. Und niemand, der abends gerne ein Glas Wein trinkt oder auch mal mehr, plant, abhängig zu werden. Wer geht freiwillig in die Hölle? Passiert einfach. Dabei stehen immer auch nicht getroffene oder falsch getroffene Entscheidungen dahinter. Immer. Aber unser Gefühl sagt uns, passiert einfach. Rein statistisch weiß ich, dass einige von uns dabei sind, in sehr ernste Schwierigkeiten zu driften. Und jetzt gucke ich mal so ganz grob nur so drüber, ja, keinen an. Ist ja rein statistisch. Menschen, die irgendwann mit einem riesengroßen Bedauern sagen, wie konnte das passieren, und sie sich irgendwann mal antworten, oh, keine Ahnung, kam so, bin so reingeschlittert. Und so ist das Zachäus ergangen. Auch dann kam dieser Mann, aber dann kam dieser Mann daher, übrigens ein Zimmermannssohn aus Nazareth, ja Zimmermann, Häuslebauer. Jesus war Hausbauexperte. Und inspiriert von Jesus kam Zachäus ein Gedanke, der ihm bisher nicht gekommen war und seit Jahren nicht mehr gekommen war, ich muss dieses Leben in Dunkelheit gar nicht weiterführen, so. Ich kann einen anderen Weg wählen. Nachdem er diesen Jesus aufgesucht und eingeladen hat, wird ihm plötzlich klar, es gibt eine andere Möglichkeit. Und so kommt Jesus zu all diesen antiken Zöllnern und heutigen Sandburgarchitekten und sagt, du kannst noch einmal wählen. Du kannst dich besser entscheiden, weiser, tiefergehend. Und ich werde dir vergeben, all diese falschen Entscheidungen. Und ich werde dich führen, ich werde mit dir gehen, ich werde dein Partner sein und dir die Kraft geben, so oft es nötig ist. Denn was nur bei Jesus geht, Er ist in der Lage, dem Lebenshaus ein neues Fundament zu geben. Also ich sagte es schon, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da gibt es so bestimmte Fundamente, wenn die Häuser schief werden, ja, weil von unten alles, was da rausgegraben wird, der Boden nachsinkt, kann man eine Hydraulik drunter stellen und die wieder anheben. Das ist nicht gemeint. Das ist noch viel zu einfach. Es geht darum, ein neues Fundament einzuziehen, und das sprengt jetzt eigentlich das Bild, weil das normalerweise nicht geht. Aber das bietet er dir an. Und wie genau das passiert, nun, das wäre eine extra Predigt wert. Wir reden immer wieder darüber, in der FEG wird darüber geredet und in der Kreuzkirche. Und wie das erneuert werden kann, da gibt es noch 1000 Fragen. In den Alpha-Kursen der beiden Gemeinden geht es zentral darum. Aber eines wird der Jesus dabei nicht abnehmen, und das ist die Entscheidung dazu, diese Grundoperation vornehmen zu lassen am Fundament deines Lebenshauses. Natürlich gibt es dann auf dieser Grundlage noch jede Menge Entscheidungen zu treffen. Wenn du morgen einen triffst, der etwas gegen dich hat, ist es deine Entscheidung, wie du reagierst. Wenn du morgen unter Druck gerätst, ist es deine Entscheidung, ob du bei der Wahrheit bleibst. Wenn du morgen vor einer schwierigen oder unbefriedigenden Arbeit stehst, ist es deine Entscheidung, in welcher Haltung du sie tust. Wenn du dunkle Geheimnisse mit dir herumschleppst, ist es deine Entscheidung zu beichten und damit künftig besser klarzukommen, bevor der Sturm alles niederlegt. Wenn du ein Suchtproblem hast, ist es deine Entscheidung, dir Hilfe zu holen. Und für all das ist es gut, das richtige Fundament zu haben. Und wenn die Stürme dann kommen, dann ist es sogar unerlässlich. Du entscheidest.